Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Und Katrin Kühn dieses Mal am Mikrofon. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe aus Kultur- und Sozialwissenschaften heute Abend zur Mittelalterforschung. Denn Katholiken haben heute das Fronleichnamsfest gefeiert, das Fest des allerheiligsten Leibes und Blutes Christi. Der Begriff Fronleichnam leitet sich von dem mittelhochdeutschen Fronelicham für des Herrn Leib ab. Und entstanden ist dieser Festtag im Mittelalter. Für uns ein Anlass, auf eine der bedeutendsten deutschen Städte des Mittelalters zu schauen, das sogenannte Heilige Köln. Und am Beispiel Kölns auf, was tut sich in der Mittelalterforschung eigentlich gerade? Neue Entwicklungen und Methoden. Denn beim Blick in die Vergangenheit, da kann es ja passieren, dass manches in ein anderes Licht rückt. Aufräumen mit liebgewordenen Klischees also auch. Deshalb jetzt, in der kommenden knappen Stunde, warum man in Köln die Knochen von 11.000 Jungfrauen suchte. Ritter und Kanonen, die vergessene kriegerische Seite der Stadt. Frühe Grundbücher, warum KI bei deren Aufarbeitung an ihre Grenzen stößt. Und erst Boom, dann verarmt und verknöchert, wie sich die Kölner am Mittelalter festklammerten. Plus auch bei der Musik, Mittelalter trifft auf heute. Als Fronleichnam zu Beginn des 13. Jahrhunderts zum ersten Mal gefeiert wurde, da standen in Köln, dem heiligen Köln, schon die ersten romanischen Kirchen. Und ein Einschub zu dem Titel, der wurde der Stadt nicht verliehen, sondern sie hatte sich selbst zum heiligen Köln ernannt. Und für einen solchen Titel muss man natürlich auch etwas tun. Die Stadt galt zu der Zeit wohl zu den mitteleuropäischen Orten mit den meisten Reliquien, mit denen oft auch blühender Handel betrieben wurde. Also im Klartext, mit der Suche und dann dem An- und Verkauf von Knochen oder anderem von Menschen, die als heilig galten. Angefeuert wurde alles von der Legende der heiligen Ursula und den 11.000 Jungfrauen, die mit ihr den Märtyrertod gestorben sein sollen. Eine Königstochter im 4. Jahrhundert auf einer Wallfahrt, beim Stopp in Köln, von den Hunnen ermordet. Bisher ließ sich nichts von dieser Geschichte belegen. Bisher. Barbara Weber berichtet jetzt über neue archäologische Forschungen, die zeigen, vielleicht steckt hinter der frommen Legende doch etwas mehr als vermutet.
Liebe Schwestern und Brüder, allen ganz herzlich willkommen an diesem Abend des Hochfestes der heiligen Ursula in ihrer Basilika.
21. Oktober, Namenstag der heiligen Ursula. Das Hochamt in der Basilika, hier im Jahr 2017 zelebriert von Stadtdechant Robert Kleine, übertragen von Domradio.
Ist doch die heilige Ursula mit ihren Gefährtinnen die Stadtpatronin Kölns? Wir verehren sie als Vorbild im Glauben und als die, die uns zur Seite geht. Wie der heilige Gerion und wie die heiligen drei Könige. Die heilige Ursula, eine Märtyrerin. Sie ist für ihren Glauben eingetreten bis zum Ende.
Auch wenn ihr Fest aus dem allgemeinen römischen Kalender, mangels historischer Belege ihrer Existenz, gestrichen wurde, gilt St. Ursula nach wie vor als Schutzpatronin der Stadt Köln. Der Legende nach soll die englische Königstochter Ursula mit ihren Begleiterinnen, also den Jungfrauen, eine Pilgerfahrt nach Rom unternommen haben. Auf dem Rückweg stößt die Pilgergruppe in Köln auf die Hunnen, die das römische Köln belagern. Der König der Hunnen, Etzel, verliebt sich in Ursula und bittet sie, ihn zu heiraten. Doch Ursula lehnt ab, da Etzel Heide ist. Infolge sterben sie und ihre Gefährtin den Märtyrertod.
Die heiligen Jungfrauen sind das erste Mal wahrscheinlich im 4. oder 5. Jahrhundert auf der Inschrift des Clematius belegt.
sagt Lea Reit. Die Historikerin schreibt gerade ihre Doktorarbeit über die Verherrlichung Kölns, seine Vergangenheit und insbesondere über Ursula und die Jungfrauen. Das Geheimnis der Heiligen und ihrer Gefolgschaft verbirgt sich in der Ursulakirche. Leicht zu übersehen an der Südwand des Chores hängt in 2 Meter Höhe die Steintafel mit der Clematius-Inschrift.
Divinis flammeis visionibus frequenta ad monitus et virtutis.
Dr. Thomas Höltgen, Mittelalterarchäologe am Römisch-Germanischen Museum Köln, versucht, die verwitterte Inschrift auf dem antiken Stein zu entziffern.
Exceptis virginibus sciat se septentim sempiternis tartari ignibus punendum. Das ist ein ganz komplizierter, ein absolut verschachtelter Satz. Sehr schwer tatsächlich zu lesen.
Der antike Autor hat sich wohl große Mühe gegeben, dem wichtigen Inhalt des Textes eine würdige Form zu geben.
Also diese Clematius-Inschrift besagt, dass ein hochangesehener Mann namens Clematius, der aus der östlichen Reichshälfte stammt, durch göttliche Flammenvisionen aufgefordert wurde, eine bestehende Gedenkstätte der himmlischen Jungfrauen tiefgründig zu erneuern oder neu zu bauen. Und der zweite Teil der Inschrift fügt dann noch hinzu, dass in diesem Bau, wo die heiligen Jungfrauen für den Namen Christi ihr Blut vergossen haben, niemand anders bestattet werden darf als besagte Jungfrauen oder generell junge Frauen. Wer jedoch dagegen verstößt, soll mit ewigen Höllenstrafen bestraft werden.
Es ist der früheste Beleg für die Nennung von Jungfrauen, die ermordet wurden, weil sie Christinnen waren. Aber stimmt die Geschichte so? Fakt ist, unter dem Boden der Kirche in der Kölner Altstadt befinden sich ältere Kirchenbauten. Insgesamt 5 Bauperioden konnten die Archäologen feststellen. Und noch etwas ist auffallend. Die unter und im Umfeld der Kirche liegenden römischen Friedhöfe zeigen einen hohen Anteil an Kinderbestattungen. Normalerweise liegt er bei etwa 10-20%.
Hier im Bereich von St. Ursula sind es die Hälfte. 50%. Also wir haben eine Art Kinderfriedhof, möglicherweise tatsächlich einen Jungfrauenfriedhof. Und was uns auch auffällt, ist, dass hier unter St. Ursula nur römische Gräber zu finden sind bei den Ausgrabungen. Wir haben keine merowingerzeitlichen Gräber, keine karolingerzeitlichen, keine hochmittelalterlichen Gräber. Und uns fehlen archäologisch sämtliche Gräber aus jüngerer Zeit.
Das entspräche genau dem Bestattungsverbot aus der Clematius-Inschrift aus dem 4. Jahrhundert. Und ohne Zweifel handelt es sich um einen Friedhof, auf dem junge Frauen begraben wurden. Das heißt, die Legende hat einen wahren Kern. Aber von einer Ursula ist auf der Clematius-Inschrift nicht die Rede. Die Geschichte von der bretonischen Königstochter, die in Köln den Märtyrertod gestorben ist, die kommt erst später dazu, meint die Historikerin Lea Reit von der Universität Köln.
Im 8. und 9. Jahrhundert tauchen sie in Handschriften wieder auf. Vor allem im 9. Jahrhundert ist schon die Zahl 11 bzw. 11.000 belegt. Fahrt nimmt das Ganze im 10. Jahrhundert auf. Da ist interessanterweise aber Ursula, der Name der Anführerin, ist erst relativ spät, erst in den 960er Jahren belegt.
Was dann in etwa auch dem Zeitpunkt entspricht, als Köln im wahrsten Sinn des Wortes heilig gesprochen wurde.
Um 900 tauchen jetzt auf einmal dann diese Münzen mit Sancta Colonia auf. Man hat es so begründet, dass in der Stadt erstens sehr, sehr viele Reliquien aufbewahrt werden und zweitens das Blut der Märtyrer hat den Boden der Stadt geheiligt.
Es war der Startschuss zu einem lukrativen Geschäft. In den folgenden Jahrhunderten sollte der Pilgertourismus zu einem ernstzunehmenden Wirtschaftsfaktor im heiligen Köln werden. Einen besonderen Anreiz für Pilger boten in allen Zeiten Reliquien, also Gegenstände, die mit Heiligen in Berührung kamen oder womöglich Teile ihrer Körper waren. Die frühen Reliquienjäger lassen sich archäologisch gut belegen. So stießen Thomas Höltgen und sein Team bei ihren letzten archäologischen Grabungen im Zuge einer Hotelerweiterung im Umfeld von St. Ursula auf komplett geleerte römische Gräber. Die Archäologen verwunderte das hohe Maß an Professionalität der Reliquiensucher.
Es war definitiv kein wildes Gewühle,
wie es häufig nach Raubgrabungen zu beobachten ist.
Die mittelalterlichen Reliquiensucher sind so vorgegangen, im Grunde genommen, wie wir es heute auch machen. Sie haben erstmal einzelne Gräber gesucht. Möglicherweise standen noch Grabsteine, sodass man wusste, wo ein einzelnes Grab war. Dann hat man den Mutterboden wohl entfernt und hat dann die Grabgrube als Verfärbung im Boden gesehen und hat dann diese Grabgrube senkrecht runtergegraben, so wie wir es heute auch machen. Wir haben sogar noch die Spuren der Werkzeuge im Lehm erkennen können. Und man hat sich ganz vorsichtig runtergegraben, bis man auf den Leichnam gestoßen ist. Und dann hat man wahrscheinlich natürlich in einer Zeremonie diese Knochen entnommen und die Beigaben entnommen.
So war klar und offiziell geregelt, wie die Menschen vorzugehen hatten. Wenn jemand beispielsweise für sein eigenes Kloster außerhalb Kölns Reliquien haben und graben wollte, kam er nach Köln,
hat sich an die Äbtissin des Ursula-Stifts gewendet. Die hat ihm die Erlaubnis gegeben, nach Reliquien zu suchen. Und erst mit dieser Erlaubnis ist man dann losgezogen und hat nach Reliquien gesucht. Damit waren die Gebeine natürlich auch zertifiziert. Dass natürlich im Laufe des Mittelalters dann auch irgendwann dunkle Gestalten mit den Knochen Geld verdient haben, ist natürlich verständlich. Da hat dann der Erzbischof in Köln selbst gesagt, das geht nicht, das muss alles über seinen Tisch laufen.
Ein frommer Wunsch, dem vermutlich nicht immer Folge geleistet wurde. Thomas Höltgen geht davon aus, dass historische Quellen und archäologischer Befund auf eine nahezu gewerbsmäßige Reliquiensuche in Köln bereits im Hochmittelalter schließen lassen. Welche Rolle Reliquien während des Mittelalters und der frühen Neuzeit spielten und wie sorgsam die Menschen damit umgingen, lässt sich gut im Museum Schnüttgen besichtigen, das ja in der romanischen Cäcilienkirche in Köln untergebracht ist.
Dieses Gefäß ist außerordentlich.
Dr. Manuela Beer, die stellvertretende Direktorin des Museums, steht in der ehemaligen Sakristei, jetzt die Schatzkammer des Museums, und deutet auf eine aufwendig gestaltete Kölner Goldschmiedearbeit aus dem 12. Jahrhundert, die demonstriert, welchen Wert Reliquien hatten.
Wir haben erstmal in der Mitte einen riesigen Bergkristallzylinder, der ist groß und schwer und die Bergkristallschleifer hatten sicher große Mühe, den so zu schleifen, dass wir heute und die Menschen damals da durchschauen konnten. Dafür bedurfte es einer ganz besonderen Technik. Und Sie sehen, das ganze Gefäß ruht auf kleinen Löwenfüßchen und die Seitenwände sind wie Löwenmähnen gestaltet mit einem mittig groß aufgesetzten Bergkristall und rundherum ein Reigen von den kostbarsten Edelsteinen und diese auf beiden Seiten.
Solche Preziosen wurden nicht für den Privatgebrauch, sondern für Kirchen und Klöster angefertigt. Doch dieser kostbare kleine Reliquienschrein ist leer. Wer die darin befindliche Reliquie entwendet hat, ist nicht bekannt. Im Grunde sollten Reliquiengefäße genau das verhindern, nämlich das Anfassen und Stibitzen von Ganzen oder Teilen einer Reliquie. Besser geschützt hingegen ist die Reliquie in einem anderen Gefäß, das auf den ersten Blick gar nicht so kunstvoll aussieht, aber für die Wissenschaft wichtig ist.
Das ist ein mittelalterlicher Nuppenbecher.
Also ein Trinkgefäß mit kleinen Glasausstülpungen als Verzierung aus dunkelgrünem Glas.
Aber der ist hier sehr unattraktiv sozusagen für unseren heutigen Blick gestaltet. Er hat obendrauf eine riesige Kappe, sieht aus im Grunde genommen wie so eine Zwiebelsuppe mit einer Blätterteighaube. Aber das ist hier ein großes Wachssiegel, also Bienenwachsverschluss mit einem Siegel des Weihbischofs von Chur, Weihbischof Tschukli, der von 1501 bis 1538 im Churer Bistum gewirkt hat.
Und genau solche Trinkgefäße wurden häufig als Reliquiencontainer umfunktioniert.
Man hat eine Reliquie rein und sie war nötig, um einen Altar zu weihen. Ohne Reliquie keine Altarweihe. Das ist ein Brauch, der bis heute Gültigkeit hat.
Mehr oder weniger kunstvoll gestaltete Reliquiengefäße finden sich seit dem frühen Mittelalter. Ein Verkaufsschlager in Köln waren bunt bemalte Reliquienbüsten, wobei oft nichts von dem dargestellten Heiligen drin war. Für Reisende gab es Reliquiensäckchen. Eigentlich ließ sich alles, was irgendwie mit einem Heiligen oder vermeintlichen Heiligen in Berührung kam, vermarkten. Zurück zu St. Ursula. Nicht nur die Klimatius-Inschrift erinnert hier an die heiligen Jungfrauen, die mit Ursula dem Märtyrertod gestorben sein sollen. Ohne Zweifel bot allein die Zahl von 11.000, von der man nicht genau weiß, woher sie kam, ungeahnte Möglichkeiten. Welche? Das verrät eine ganz besondere Kammer der Kirche.
Wir stehen hier in der sogenannten Goldenen Kammer. Das ist die Reliquienkammer von St. Ursula, also ein kleiner kapellenartiger Bau. Und Sie sehen, die Wände sind übersät mit einem Mosaik aus Reliquien der heiligen Jungfrauen, also aus Beinknochen, Schädelknochen, Beckenknochen. Das sind alles Reliquienfunde, die man hier im Mittelalter gemacht hat und mit der man diese Kammer ausgeschmückt hat.
Bis zur Decke sind die Wände übersät mit Knochen, fein säuberlich sortiert. Bis Mitte des 12. Jahrhunderts gehörte die Geschichte von Ursula und ihren Jungfrauen, verbunden mit den zahlreichen Reliquien, zu den identitätsstiftenden Attraktionen des mittelalterlichen Kölns. Dann drohte eine andere, wirkmächtigere Geschichte und die mit ihr verbundenen heiligen Reliquien, sie in die Bedeutungslosigkeit zu verbannen. Doch genau das geschah nicht, meint Lea Reit.
Die Überführung der Heiligen Drei Könige im 12. Jahrhundert 1164 durch Reinhard von Dassel war natürlich ein absoluter Coup, ein Jahrhundertereignis, und die wurden dann selbstverständlich zu den wichtigsten Kölner Reliquien. Das bedeutete aber nicht, dass die anderen an Bedeutung wirklich eingebüßt hätten, sondern Köln ist ein absolutes Pilgerziel, das aus ganz Europa Pilger anzieht, Tausende jedes Jahr. Und die Reliquien der Jungfrauen sind fast genauso beliebt wie die der Heiligen Drei Könige. Auch das Stadtwappen, man kennt das mit den Kronen. Da sind aber eben nicht nur die drei Kronen dargestellt, sondern auch diese Tropfen oder Flammen, die eben für die Jungfrauen stehen. Die Heiligen haben auch gegenseitig dann von der Popularität des anderen profitiert.
Popularität von Heiligen, Pilgerreisen, Reliquienhandel und Köln mittendrin. Barbara Weber über die Legende der heiligen Ursula und wie aus einem mittlerweile entdeckten Friedhof, wo junge Frauen begraben wurden, vielleicht diese Märtyrergeschichte wurde.
Schlafst du Friede, Ziere, man weckt uns leider schier. Vogelin so wohlgetan, das ist der Linden an das Zwiegelgang.
Köln sah sich im Mittelalter also als eine Stadt der Heiligen, aber auch der Ritter. Das sieht man zum Beispiel an der Verehrung für den heiligen Gerion, einer der Stadtpatrone. Gerion ist ein legendärer römischer Offizier, der für seinen Glauben den Märtyrertod erlitten haben soll. Auf dem berühmten Altarbild von Stefan Lochner von etwa 1442, das ist heute im Dom ausgestellt, wird er in einer schimmernden Rüstung gezeigt. Größtenteils vergessen aber ist, dass es in Köln auch reale, richtige Ritter gab, die mit Helm und Harnisch, Schwert und Lanze in halb Europa in den Krieg zogen. Das heilige Köln hatte eine kriegerische Seite, die Historiker und Archäologen inzwischen genauer untersuchen. Sie spiegelt sich auch in bekannten und weniger bekannten Bauten aus dem Mittelalter. Matthias Hennies hat sich auf Spurensuche gemacht.
Aus dem mittelalterlichen Köln sind nur wenige Gebäude erhalten geblieben. Eines davon ist der Gürzenich, der nach dem Zweiten Weltkrieg prachtvoll wieder aufgebaut wurde. Ein mächtiger Quader aus hellem Stein mit einem dunklen Zinnenkranz am Dach. Er ist wenige Schritte vom Rathaus gelegen und in ganz Deutschland bekannt für Karnevalsfeiern. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts diente er als Kaufhaus und, wenn ein Kaiser zu Besuch kam oder Bürgermeister gewählt worden waren, als Festsaal. Die Ritterfiguren, die auch heute die Eingänge des Repräsentationsbaus schmücken, beleuchten das Selbstverständnis einer wehrhaften Stadt.
Beide Ritterfiguren halten das Wappenschild der Stadt Köln. Der junge Ritter soll den römischen Helden Marsilius darstellen. Der ältere ist der Stadtgründer Agrippa.
Agrippa war ein römischer Feldherr. Marsilius haben die Kölner vermutlich erfunden. Als legendären Verteidiger der Stadt, meint der Historiker Markus Jansen.
Wir sehen ihn natürlich in einem zeitgenössischen Harnisch als Ritter dargestellt. Und auch in den Geschichten über Marsilius wird er immer als Ritter und Bürger der Stadt Köln dargestellt. Also er passt wie die Faust aufs Auge zu dem Selbstbild, was die Kölner Elite ja vor allem des 14., 13. Jahrhunderts von sich hatte.
Jansen hat an der Uni Köln gerade seine Doktorarbeit über Kölner Ritter fertiggestellt. Militär und Militärpolitik in den großen Handelsstädten, dieses lange übersehene Thema, wird in der Mittelalterforschung jetzt verstärkt untersucht. In Köln, berichtet Jansen, waren die Ratsherren für die Stadtverteidigung zuständig. Sie mussten dafür sorgen, dass die Mauern intakt waren, Wachdienst übernehmen und, was kaum bekannt ist, viele zogen auch mit Rüstung und Lanze in Kriege, weit über Köln hinaus, im Sold fremder Fürsten.
Zum Beispiel finden wir Kölner, die für den englischen König gegen die Schotten kämpfen oder im Hundertjährigen Krieg, Frankreich-England, in Oberitalien, auf den Kreuzzügen.
In solchen Kämpfen stellten sie keine eigenständige militärische Macht dar. Aber für die Geschichte ihrer Heimatstadt hatten sie große Bedeutung. Im langjährigen Kampf der zunehmend wohlhabenden und selbstbewussten Bürgerschaft gegen ihren Stadtherrn, den Erzbischof.
Für die Stadt Köln an sich kann man schon sagen, dass das die maßgeblichen Menschen sind, die die Unabhängigkeit der Stadt von den Erzbischöfen im 13. Jahrhundert erstritten haben. Also wirklich in eigener Person. Es gibt zum Beispiel die Reimchronik des Stadtschreibers Gottfried Hagen aus den 1260er Jahren, der in sehr bunten Farben beschreibt, wie diese Kölner auch in der Stadt, auch in den engen Gassen immer zu Pferd und in Rüstung und dann auch immer 3 gegen 30 in auswegslose Situationen reiten, weil sie so tolle Krieger sind.
Die Entscheidung fiel 1288 in der Schlacht von Worringen. Den Sieg erkämpften allerdings weniger die Kölner Ritter als ihr Verbündeter, der mächtige Herzog von Brabant, der sich gegen die Erzbischöfe die Vorherrschaft am Niederrhein sicherte. In Köln kamen Ritter aus etwa 15 Familien, den Patriziern, die die Politik der Stadt bestimmten. Am bekanntesten sind die Overstolz. Nach ihnen wurde noch im 20. Jahrhundert eine Kölner Zigarettenmarke benannt. Einen großen Namen hatte auch der reiche Hilger von der Stessen. Wie er zu seinem Wohlstand kam, weiß Markus Jansen.
Landbesitz, Rentbesitz, also Geldzahlungen, die er von anderen Fürsten von der Stadt empfängt, kluge Heiraten mit Mitgiften und halt das Vermögen der Familie, die vor allem im 13. Jahrhundert noch sehr stark alle anderen auch in den Handel involviert sind, also vor allem den Fernhandel, wo sich halt entsprechendes Geld rausziehen lässt. Was nicht heißt, dass diese Personen persönlich jetzt nach England gefahren sind, nach Flandern gefahren sind, aber die Finanziers, die Auftraggeber dahinter sind. So kommt man an Geld. Dass man dann in Land investiert, irgendwann ziehen die sich aus dem Handel zurück und werden sozusagen Großgrundbesitzer, was dann sozusagen die zweite Stufe darstellt.
1396 nahm die Kölner Geschichte eine neue Wendung. Nach heftigen, auch blutigen innerstädtischen Konflikten wurde im Verbundbrief eine neue Stadtverfassung niedergeschrieben. Eine breitere Schicht von Händlern und Handwerkern verdrängte die Patrizierfamilien von der Macht. Von Demokratie kann allerdings nicht die Rede sein.
Die tonangebenden Gaffeln sind allerdings die großen Kaufleuteverbindungen, beziehungsweise die Wollenweber, also die in den Tuchhandel aktiv sind. Die kleineren Handwerker, die kleineren Betriebe sind zwar auch im Rat und stellen nominell Vertreter, sind aber nicht die politisch tonangebenden Gruppen. Natürlich betrifft diese aber genauso die grundsätzliche Pflicht, Waffen zu besitzen, die Stadt zu verteidigen, im Zweifelsfall auch auf Kriegszüge zu ziehen.
Die neuen Herren sahen sich nicht mehr selbst als Ritter, wie zuvor die Adeligen, sondern betonten die Wehrhaftigkeit der Gemeinschaft, der Stadt insgesamt. Sie errichteten den Gürzenich mit seinem Zinnenkranz und schmückten ihn mit den Figuren ihrer ritterlichen Ahnherren Agrippa und Marsilius. Vor allem aber gaben sie viel Geld für die neue Befestigung Kölns aus, als die Stadtmauer um die Mitte des 15. Jahrhunderts gegen Feuerwaffen nicht mehr genug Schutz bot. Teile der alten Mauer sind bis heute erhalten geblieben. An den großen Ausfallstraßen prägen auch 3 mächtige Torburgen noch immer das Stadtbild. Militärisch wurden sie damals zu Schwachpunkten. Als die Erzbischöfe erneut handfeste Ansprüche auf ihre Stadt erhoben, ließ der Rat vor den Toren massive, neuartige Bollwerke errichten. Auf dem Bahnsteig der U-Bahn-Station Chlodwigplatz Gleich vor der alten Severinstorburg sieht man einen eindrucksvollen Überrest davon.
Das ist die Schildmauer des Bollwerkes, das im 15. Jahrhundert vor der Severinstorburg errichtet wurde. Das ist eine vorgeschobene Befestigung, um eben den Veränderungen in der Belagerungs- und Waffentechnik gerecht zu werden. Mit dem Aufkommen der Feuerwaffen bedurfte es zusätzlicher Bollwerke vor den Toren, um diese eben im Vorfeld zu sichern und letztendlich einem Angriff dann schon früher begegnen zu können im Vorfeld der eigentlichen Stadtmauer.
Das Bollwerk kam bei den Ausschachtungen für die U-Bahn ans Licht, erzählt der Archäologe Gregor Wagner, und wurde dann in die neue Station integriert. Die mächtige Außenmauer besteht aus hellbraunen Tuffsteinen, unterbrochen von dunklem Basalt. Was dahinter lag, blieb nicht erhalten, ist aber aus historischen Zeichnungen bekannt.
Wir haben hier ein Kanonenbollwerk. Das ist ein Bollwerk, was eben auch für Schusswaffen ausgelegt war, was eben mehrstöckig ausgeführt war und über Schießschachten dann einen Beschuss des Vorfeldes ermöglichte, aber auch des Grabens, des zweiten Stadtgrabens.
In der Mitte schwingt die Mauer zu einer eleganten Spitze aus, ähnlich einem Schiffsbug. Ein Schmuckelement nach der neuesten Mode der Zeit. Technisch und ästhetisch war Köln damit ein Vorreiter im Festungsbau. Und die Stadt leistete sich nicht nur an einem, sondern gleich an 5 wichtigen Toren ein Bollwerk. Bei Ausschachtungen für einen Neubau am Rudolfplatz, wo die Aachener Straße nach Westen führt, haben die Stadtarchäologen ebenfalls Spuren davon entdeckt. Eine lange Mauer und Teile einer Brücke über den Stadtgraben. Die Befestigungen Kölns aus dem 15. Jahrhundert sind so gut wie unbekannt. Deswegen werden auch diese Überreste erhalten bleiben. Im Untergeschoss eines Supermarkts kann sie künftig jeder besichtigen.
Wir befinden uns hier in einem Mauerwerksbereich, der im Graben vor dem eigentlichen Bollwerk sich befunden hat. Das heißt, der war auch gar nicht so direkt sichtbar von dem Besucher, der sich der Stadt näherte, sondern man musste schon in den Graben runterschauen, um dieses repräsentative Mauerwerksstück da zu sehen.
Alles musste repräsentativ sein. Selbst das stützende Mauerwerk des Stadtgrabens. Die gesamte Befestigung sollte den Eindruck einer reichen und mächtigen Stadt vermitteln. Aus der Nähe und mehr noch aus der Ferne, wie Markus Jansen hervorhebt. Hätten wir damals als Reisende von den umliegenden Hügeln auf Köln heruntergeblickt?
Sehen wir diesen gleichförmigen, riesigen Mauerkranz, den er aussieht, als ob er aus einem Guss gebaut würde, wenn er denn fertiggestellt war. Auch für andere Städte sehen wir das immer wieder, dass sozusagen die Mauer an sich so eine Art Signatur des Städtischen wird. Die Mauer wird auch als Bildformel essentiell für den Stadtbegriff.
Und Köln, eine der reichsten Handelsmetropolen des Mittelalters, musste mit Städten wie Paris oder Brüssel mithalten. Die Kosten belasteten das städtische Budget jedoch schwer. Das bekamen die Kölner im 16. Jahrhundert zu spüren. Weil die Reichweite der Kanonen deutlich zugenommen hatte, mussten Befestigungen jetzt mit großen sternförmigen Bastionen ausgestattet werden. Man kann solche spektakulären Anlagen noch in den Zitadellen von Berlin-Spandau und Jülich nahe Köln sehen, nicht aber in Köln selbst.
Wenn dann diese neue Bastionsbefestigung, also mit diesen großen Geschützplattformen, sich entwickelt, die dann auch von reichen Landesfürsten, vom Kaiser gebaut wird, kommt Köln nicht mehr hinterher. Wir sehen das auch, dass dann Kölner anfangen, als das Rheinland wieder gefährlicher wird, also vor allem als die Religionskriege im 16. Jahrhundert anfangen, die dann in den Dreißigjährigen Krieg münden, dass man anfängt, diese Bastionen auch in Köln zu bauen, aber das zieht sich über Jahrzehnte, über Jahrhunderte hin.
Die Stadt verlor die Führungsrolle im Militärbau, aber die Investitionen haben sich trotzdem gelohnt. Als im 17. Jahrhundert der Dreißigjährige Krieg ausbrach, wagte sich kein Feldherr an die Festung Köln. Die Stadt wurde nie erobert, bis 1794 kampflos die Franzosen einmarschierten.
Zinnen auf den städtischen Gebäuden, Schwerter klirren, Ritter fochten in den Gassen der Altstadt. Matthias Hennes über diese Seite Kölns im Mittelalter. Wie die reiche Metropole dann aber schon gar nicht so viel später in der Bedeutungslosigkeit versank, darüber später in der Sendung mehr.
Bye.
Wenn heute jemand ein Haus oder eine Wohnung kauft oder verkauft, wird das im Grundbuch eingetragen. Verbriefter Besitz. In Köln wird das alles seit dem 18. Jahrhundert ohne Unterbrechung nachgehalten. Solche Vermerke aber gibt es schon seit fast 900 Jahren. In den Anfängen waren es oft lose Blattsammlungen. Daraus wurden dann irgendwann Bücher. Schreinsbücher heißen sie, weil sie in einer Truhe, einem Schrein, aufgehoben wurden. Heute lagern sie in Köln im historischen Archiv der Stadt und erzählen viel über das Leben und die Menschen damals. Um mehr von diesem Wissen zu heben, werden die alten Grundbucheinträge jetzt digitalisiert, auch per künstlicher Intelligenz. Barbara Weber hat sich alles für uns angeschaut. Wenn KI auf lose Blätter, die frühere Sprache und vor allem unterschiedliche Handschriften trifft.
Wir haben hier eines der berühmten Kölner Schreinsbücher.
Dr. Max Plassmann steht in seinem Büro im historischen Archiv der Stadt Köln.
Das ist ziemlich groß. Großfolio nennt man das und auch wahnsinnig dick. Ich würde jetzt mal so schätzen, 6-7 Zentimeter dick mit ganz dicken Pergamenteinband.
Vorsichtig öffnet der Mittelalter-Experte das Buch.
Ja, und wir schlagen es jetzt mal auf das Blatt 272, wenn ich mich recht entsinne. Relativ weit hinten. Wir bewegen uns hier gerade im 15. Jahrhundert. Das sieht man schon am Schriftbild. Die Sprache ist ripuarisch. Das ist früheres Kölsch, eine Sonderform des Niederdeutschen.
Wie alle Schreinsbucheinträge beginnt er mit:
Kund sei, dass Hilgin, Kleis Tochter von Merode.
Hilgin und die Karmeliter als Besitzer wollen ihr Haus an Hannes von Balkusen und seine Ehefrau Fritze verkaufen. Beide Eigentümer behalten sich ihre Leibzugsrechte vor. Das heißt, solange sie leben, bekommen sie eine regelmäßige Rente aus dem Haus.
Das Haus und Hofstatt gelegen ob der Bach, allernächst dem Haus zur Kuhlen gelegen.
Da es noch keine Hausnummern gab, wurde die Lage des Hauses am Weidmarkt durch das Nachbarhaus beschrieben, nämlich dem Haus zur Kuhlen. Aus den Steuerunterlagen der Stadt Köln ist wiederum bekannt, dass es sich bei dem Haus zu Kuhlen um eine Brauerei handelte.
Datum anno 1476, 1. Juni.
Für die Kölner Archäologen alles ungemein wichtige Informationen. So hilft dieser Schreinsbucheintrag über den Verkauf des Nachbarhauses in Kombination mit alten Steuerunterlagen bei der Deutung der Funde, die sie bei Grabungen am Weidmarkt gemacht haben. Beispielsweise bei einem großen Fund an Glasscherben von Trinkgefäßen. Für den Archäologen Dr. Thomas Höltgen vom Römisch-Germanischen Museum in Köln war seinerzeit schnell klar, welchen Ursprung die Glasüberreste haben.
Das sind die klassischen Weingefäße und dass die von der Wirtschaft, die dort gewesen ist, stammen, ist einfach sehr wahrscheinlich.
Nicht nur Immobiliengeschäfte wurden in den Schreinsbüchern festgehalten. Es ging auch
um Testamente, um Heiratsverträge oder auch um nachbarschaftliche Einigungen, wenn man sich um Grundstücksdinge gestritten hat. Die Nutzung von einer Latrine zum Beispiel oder gemeinsame Zäune oder wenn zu wenig Licht dann nach einem Neubau auf das Nachbargrundstück fiel.
Insofern, so Professor Carla Meyer-Schlenkrich, Historikerin an der Universität Münster, sind Schreinsbücher nicht nur für Archäologen interessant, sondern auch für Juristen, Rechtshistoriker und Sprachwissenschaftler. Zur Erforschung des Alltagslebens oder der Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Das Problem? Die Quellen sind nur sehr schwer zugänglich. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, über ein Namensregister eine Personensuche zu starten. Zudem sind die Texte sehr komplex und schwierig zu verstehen, auch wenn es diesbezüglich immer wieder Versuche gab, mit Hermann Keusens Topographie der Stadt Köln von 1910 oder dem Grundbuch des Kölner Judenviertels von Adolf Kober, das heute eine wichtige Rolle bei Konzept und Bau des Jüdischen Museums in Köln spielt. Diese Texte bilden für die Wissenschaft eine wertvolle Grundlage, sind aber eben auch Teile eines großen Puzzles.
Das Zeitalter der Digitalisierung bietet da ganz neue technische Möglichkeiten.
Das Problem? Die lernende Software, also die KI, die die Wissenschaftler bisher nutzen, kann zwar gut Schreibmaschinenschrift erkennen, aber bei den über Jahrhunderte von verschiedenen Menschen in einer sich auch noch wandelnden Sprache mit diversen Abkürzungen von Hand verfassten Schreinseinträgen ist die KI schlicht und einfach überfordert. Sie wird jetzt in einem mühsamen Prozess trainiert. Dazu nutzt man die Aufzeichnungen einer Wissenschaftlerin, die Teile der Schreinsbücher abgetippt hat und damit eine Grundlage schuf, nach welchem Muster die alten Einträge zu entziffern sind.
Thea Beuken ist eine Historikerin, die in den 20er und 30er Jahren hier in Köln an der Universität in der Rechtsgeschichte gearbeitet hat, mit einem Rechtshistoriker von Planitz, der sich intensiv mit der Schreinsüberlieferung auseinandergesetzt hat. Und sie hat mit ihm gemeinsam ein Editionsprojekt vorangetrieben. Und für diese Edition ist sie in das Archiv gegangen und hat ganz viele dieser Schreinsbücher in Teilen transkribiert. Und zwar diejenigen aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Schon da nicht vollständig, sondern nur, jetzt muss ich glaube ich erstmal spicken. Lassen Sie mich ganz kurz gucken.
Carla Meyer-Schlenkrich blättert in dem Skript einer ihrer Vorträge.
Das muss die andere Seite sein. Warten Sie. Ja. Da, ich habe es gefunden jetzt.
Sie liest vor.
Nach den Aussagen des Herausgeberduos handelt es sich dabei geschätzt aber um weniger als 2% der gesamten Einträge aus diesen beiden Jahrhunderten.
Die Abschriften aus den 1930er Jahren wurden in den vergangenen 2 Jahren komplett digitalisiert und als Volltext erfasst.
Und damit liegt der Schatz dieser Transkription jetzt vor uns. Da muss noch ein Korrekturlauf gestartet werden. Aber damit haben wir sozusagen das Material zur Hand, um dann, wenn wir die originalen Schreinsbücher bzw. Fotografien der Seiten aus den originalen Schreinsbüchern dann eben auch automatisch erfassen lassen wollen, dass wir diese Software dann trainieren können.
Transkribus heißt die Software, die dann trainiert wird, um automatisch das zu lesen, wofür der einzelne Mensch sehr, sehr lange bräuchte. Sie wurde entwickelt von mehreren europäischen Forschungseinrichtungen. Die Frage der Finanzierung dieses Mammutprojektes steht allerdings noch aus. Vom Aufwand her könnte es eine Forschungsaufgabe für Generationen werden.
Im Mittelalter gehörte Köln also zu den reichen und den größten Metropolen Europas. In Politik, Wirtschaft und Kultur auf dem neuesten Stand. Um 1800 dann Kontrast. Ein Reisender beschreibt Köln sogar als abscheulichste Stadt Deutschlands. Intolerant, verarmt, verknöchert. Auch die Reformation setzte sich dort nicht durch, anders als in anderen großen Reichsstädten. Wann also büßte die Stadt ihren führenden Rang ein? Und wie kam es dazu? Unter Historikern wird das seit langem diskutiert und damit natürlich erforscht. Matthias Hennies hat auf den aktuellen Stand geschaut zur Frage, warum viele sagen, dass das Mittelalter in Köln etwas später endete als anderswo.
Ihr habt gesehen, dass unsere Stadt sich niemals das Recht angemaßt hat, Toleranz einzuführen. Nun bitte ich euch, dem Himmel zu danken, dass er die wahre, uralte Religion in unseren geheiligten Ringmauern jederzeit so rein erhalten habe.
Als diese Streitschrift 1788 in Köln publiziert wurde, galt die Stadt als tief katholisch und streng konservativ, ja verknöchert. Was war aus der Metropole geworden, die im Mittelalter so innovativ gewesen war? Ein Symbol dafür ist ein großformatiges, leicht bräunliches Pergament, das im Stadtarchiv aufbewahrt wird. Es ist mit dunkler Tinte geschrieben, 22 schwarze Siegel hängen daran. Der Verbundbrief, die Verfassung der Stadt von 1396, die Kaufleuten und Handwerkern erstmals eine Teilhabe an der Macht sicherte.
Lange Zeit hat man sich in Köln dafür gefeiert, dass man eine sehr frühe Demokratie gehabt habe. Das ist aber nicht richtig. Der Verbundbrief garantiert Mitbestimmungsrechte im politischen Verfahren für Vollbürger, für Männer. Also im Prinzip die Hälfte der Gesellschaft ist sowieso raus. Und Kölner Einwohner, die nicht das Bürgerrecht hatten, sind auch raus.
Sowohl die Armen als auch die zahlreichen Geistlichen durften nicht an Ratswahlen teilnehmen, erzählt der Historiker Max Plassmann, Experte für das Mittelalter im Historischen Archiv Kölns. Die Stadt gehörte damals zu Europas bedeutendsten Metropolen. Sie hatte vermutlich an die 40.000 Einwohner. Wie vielen verschaffte der Verbundbrief politischen Einfluss?
Man kann davon ausgehen, dass das einige Tausend waren. Irgendwo 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 vielleicht. Und das ist vielleicht dann doch für das Spätmittelalter eine ziemlich große Zahl von Menschen, die sich beteiligen können. Insofern rechnen wir schon den Verbundbrief zur Vorgeschichte der Demokratie.
Damit war es Vertretern der wichtigsten Berufsgruppen nach vielen, auch blutigen Unruhen gelungen, den Adel weitgehend aus der Herrschaft zu verdrängen.
Man hat einen Verbund geschlossen und insofern sind hier so Bestimmungen zu finden, wie wird der Rat gewählt, also wer hat Zugang zur Macht, wer darf Krieg erklären oder auch nicht, eben so alle möglichen Bestimmungen, die dazu dienen, den inneren Frieden in der Stadtgesellschaft zu erhalten.
Die Verfassung von 1396 war die Basis für Kölns Blütezeit im 15. Jahrhundert. Sie blieb jedoch 400 Jahre lang in Kraft, mit nur einer nennenswerten Ergänzung und wurde so auch zu einem Inbegriff der Erstarrung, in die Köln nach dem Mittelalter zunehmend versank. Als Ende des Mittelalters gelten Historikern die Jahre um 1500. Mit Kolumbus' Landung in Amerika und der Entdeckung des Seewegs nach Indien verlagerten sich die großen Handelsrouten vom Binnenland auf die Ozeane. Zugleich verbreiteten sich in Mitteleuropa die Ideen der Renaissance und ab 1517 löste die Reformation einen tiefgehenden Umbruch aus. Köln hatte an diesen neuen Trends wenig Anteil. Bezeichnend ist jedoch, dass der Bau des riesigen gotischen Doms um 1530 abgebrochen wurde.
Es gibt einen Rückgang der Kauf- und Finanzkraft, wovon die Einstellung des Dombaus sicherlich ein Symptom ist. Die Reformation und so weiter dürfte eine weitere Ursache für die Einstellung des Dombaus sein. Aber wir sehen ja auch, dass in Köln relativ wenig damals moderne Gebäude gebaut worden sind. Also sicherlich gibt es in Köln auch Renaissance-Gebäude und auch Barockgebäude, aber doch im Vergleich zu manch anderer Stadt relativ wenig. Und das dürfte auch von einer gewissen Verknöcherung, aber auch von zu wenig Geld zeugen.
Bedeutende Reichsstädte wie Frankfurt, Nürnberg oder Straßburg schlossen sich rasch der Reformation an. Und auch in Köln verbreitete sie sich stärker, als man lange dachte. Gerald Schecks, Professor an der Universität in Tours, hat die Epoche erforscht und im neuesten Band der großen Kölner Stadtgeschichte detailliert dargestellt.
Es gab natürlich in der Stadt schon von Anfang an, das heißt schon 1518, Leute, die Bücher von Luther, Flugschriften gekauft, gelesen, diskutiert haben. Es gab Prediger, die im Sinne von Luther gepredigt haben. Kaufleute, die außen von Köln andere Kaufleute trafen und mit denen diskutierten und die natürlich diese neuen Ideen importiert haben. Aber es gab nirgendwo so eine Konzentration von Leuten, die wirklich die Macht genommen haben.
Anders als etwa in Nürnberg waren die Protestanten in zu viele kleine Gemeinden zersplittert, um sich durchzusetzen, erklärt Schecks. Zweimal versuchten sogar protestantische Erzbischöfe, die neue Konfession in Köln zu etablieren. Doch die Stadt leistete entschiedenen Widerstand. Allzu lange hatte sie Erzbischöfe als Stadtherren gehabt. Erst wenige Jahrzehnte zuvor war sie offiziell freie Reichsstadt geworden. Ob Protestanten oder nicht, Köln musste jetzt seine Unabhängigkeit verteidigen. Von religiöser Verknöcherung kann im 16. Jahrhundert aber nicht die Rede sein. Der Ratsherr Hermann von Weinsberg, ein beunruhigter Zeitgenosse, hat das multikonfessionelle Leben beschrieben.
Ich sehe aber, dass allerlei in die edle Stadt Köln hereinströmt und dass viele gute Leute anderen Sinnes werden, als ihre Eltern, Freunde und Obrigkeit es waren, so dass ich mir viele Sorgen mache, die neuen Religionen der Augsburger Konfession, Calvinisten, Hugonisten, Gausereien könnten einreißen. Ich will bei dem Alten bleiben.
Das Miteinander der Konfessionen war die Regel. Der Kölner Rat nahm Hugenotten aus Antwerpen auf, die wegen ihres Glaubens vertrieben worden waren, verbot Protestanten jedoch die öffentliche Religionsausübung und gab sich mal streng, mal nachsichtig. Im Alltag versuchte man, sich das Leben nicht schwer zu machen.
Wenn wir die Protokollen von den reformierten Gemeinden in Köln lesen, sehen wir, dass die Leute, die reformiert waren, gingen zur Messe. Wenn ein Nachbar heiratet, sie sind hoflich, sie gehen zu der Heiligen Messe. Für die Schule genau dasselbe. Wenn sie Kinder haben, können sie Kinder zu der Fachschule schicken, weil das ist die Schule, die die nächste ist. Und man sieht in diesen Protokollen, dass die Grenze zwischen Protestanten und Katholiken nicht präzise war. Es gab immer Flexibilität. Man konnte ganz klar in seinen Gedanken sein, aber zugleich ganz flexibel in den Zusammenleben sein.
Im Lauf des Jahrhunderts begann jedoch die katholische Gegenreformation zu wirken. Anstelle der protestantischen Reformation kam es zu einer Reform des Katholizismus, vor allem durch den Einfluss der Jesuiten, hält Gerald Schecks fest. Manchem alteingesessenen Kölner blieben ihre strengen Vorschriften allerdings fremd.
Man muss ganz genau fasten, regelmäßig in die Kirche gehen. Und das ist für Hermann Weinberg unverständlich. Ich bin ein guter Kölner, ich bin ein guter Katholik, aber warum so viel Übungen und Neuübungen?
Ab Anfang des 17. Jahrhunderts war Köln streng katholisch. Zugleich nahm seine Wirtschaftskraft weiter ab. Die genauen Zusammenhänge sind allerdings noch nicht ausreichend erforscht worden, wie Max Plassmann feststellt. Die Stadt selbst hatte immer weniger finanziellen Spielraum. Aber wie stand es mit den Einrichtungen der Kirche? Manche waren bitterarm, andere sehr reich. Und während im Handel die Umsätze einbrachen, lebten wohl etablierte Familien blendend von ihrem Kapital.
Man kann es zum Beispiel immer dann sehen, wenn die Stadt Köln selber in Schlagseite geriet finanziell, weil zum Beispiel ein Krieg drohte und man Schulden aufnehmen musste, dann stehen da sehr viele reiche Bürger und sagen, ja, wir kaufen eine Rente. Was bedeutet, die zahlen 5.000 Gulden ein, aber kriegen lebenslang dann Raten zurück. Und das heißt, dieser Rentenverkauf zeigt sehr deutlich, es gab Geld in der Stadt. Die öffentliche Hand, wenn man so will, kann es nur nicht so leicht abschöpfen.
Auch hier wirkte sich die Unfähigkeit zur Veränderung aus. Im Mittelalter hatte das Steuersystem der Stadt prächtige Einnahmen beschert. Danach aber wurde es nicht mehr reformiert. Vielleicht war Köln insgesamt gar nicht ärmer geworden, meint Plassmann. Doch im Vergleich zu prosperierenden Zentren wie Frankfurt oder Hamburg fiel es hoffnungslos zurück. Im 17. und vollends im 18. Jahrhundert scheint die Stadt zunehmend gelähmt. Die rückständige Universität wurde in halb Europa verspottet, Protestanten waren unerwünscht, die Zünfte nahmen keinen Fremden auf, um sich ihre Pfründen zu bewahren. Erst die Franzosen, die 1794 einmarschierten, weckten die einstige Metropole aus dem Tiefschlaf gegen ihren Willen. Mithilfe des 400 Jahre alten Verbundbriefs, einst ein Schritt bürgerlicher Emanzipation, wollten die Kölner nun die längst überholte Ordnung verteidigen.
Die haben ja eine Delegation nach Paris geschickt und haben gesagt, liebe Franzosen, ihr mit eurer Revolution ist ja schön und gut, aber wir Kölner haben den Verbundbrief seit 1396 und damit haben wir schon seit 1396 Demokratie und brauchen eure Revolution nicht.
Es war vergeblich. Die französische Verwaltung hob den Verbundbrief 1796 auf und man könnte sagen, jetzt endete auch in Köln das Mittelalter.
Das war's für heute mit unserer Sonderausgabe aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Konzept- und Beitragsumsetzung Barbara Weber und Matthias Henjes. Ich bin Katrin Kühn und sage danke auch für Ihre Zeit. Und die Musik in der Sendung, das war Mittelalter trifft aufs Heute. Die Band Helium Vola, die mittelalterliche Lyrik mit klassischem Gesang, historischen Instrumenten und elektronischer Musik kombiniert.